Dieser Podcast beschäftigt sich mit Ereignissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und schildert persönliche Lebensgeschichten im Kontext von Holocaust und Verfolgung. Die Episoden enthalten szenische Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt, Entmenschlichung und Tod. Die Darstellungen können emotional belastend sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis. Aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren. Und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch sprechende Akten. Willkommen bei den sprechenden Akten. Unsere heutige Akte führt uns erstmal nach Los Angeles. Es ist der 29. März 1969. Stellen wir uns ein kleines Diner vor, in Beverly Hills. Es ist früh am Morgen und wenig los, als eine Frau das Restaurant betritt. Sie wirkt abwesend.
Guten Morgen und willkommen in Lou's Diner. Mein Name ist Shelley. Was darf ich dir bringen, Darling?
Guten Morgen. Ich hätte gern einen Kaffee.
Einen Kaffee? Kommt sofort. Möchtest du vielleicht auch noch etwas essen? Unser Lou macht das beste Rührei diesseits des Strips.
Nein, nein, danke. Ich möchte nur einen Kaffee. Ich kann gerade nichts essen. Ich habe gleich einen wichtigen Termin.
Einen wichtigen Termin. Alles klar. Dann ist hier dein Kaffee. Ist natürlich auch free refill.
Danke, Shelley.
Gerne. Sag mal, du kommst nicht von hier, oder? Du hast so einen Akzent?
Oh nein, ich komme eigentlich aus der Tschechoslowakei.
Oh, das ist irgendwo in Europa, oder?
Ja, Osteuropa. Weit weg, sehr weit weg. Wie spät ist es?
Kurz vor 9, Sweetie.
Oh, Mist, ich muss rüber, ich komme zu spät.
Oh, rüber? Du meinst in die Hacker-Klinik?
Ja, ich habe da einen Termin, weil ich... Ach, egal. Was kriegst du für den Kaffee?
Der geht aufs Haus. Lou's Diner Spezialtarif für Besucher der Hacker-Klinik.
Ich... danke.
Hab nicht mal ihren Kaffee ausgetrunken. Naja.
Die Frau, die nicht mal ihren Kaffee ausgetrunken hat, ist Frida Salamon. Frida wurde am 15. August 1922 in Sassowo geboren. Das liegt nach heutigen Grenzen in der Ukraine. Aber damals, zur Zeit von Fridas Geburt, gehörte die Stadt noch zur Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei gibt es ja auch heute nicht mehr. Aber zu den ganzen Grenzziehungen kommen wir später noch. Zurück zu Frida. Sie geht an diesem Frühlingsmorgen im Jahre 1969 in die Hacker-Klinik in Los Angeles. Eine psychiatrische Klinik. Sie ist dort verabredet mit Professor Hacker und Dr. Hoppe, um ein nervenfachärztliches Gutachten von sich erstellen zu lassen. Das ist notwendig, weil sie in Deutschland einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt hat. Und die Behörde ist nicht überzeugt, dass ihre Verfolgungsgeschichte der Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand ist. Deswegen erzählt sie den beiden Spezialisten ihre Geschichte.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Frau Salamon. Damit wir uns ein möglichst genaues Bild über Ihren Zustand machen können, ist es wichtig, dass Sie uns alles so detailliert wie möglich erzählen. Selbst Details, die Sie vielleicht als unwichtig erachten, können entscheidend für unsere Bewertung sein.
Genau. Wie mein Kollege Dr. Hoppe so richtig bemerkt, ist es wichtig, dass Sie sich an so viel wie möglich erinnern. Aber uns ist bewusst, dass das schwer sein kann. Sollten Sie eine Pause brauchen oder nicht mehr weitererzählen können, sagen Sie das ruhig. Wir können unser Gespräch jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen.
Danke, Professor Hacker. Ich denke, ich fange einfach erst einmal an und sehe, wie weit ich komme. Aber ich bin fest entschlossen, Ihnen alles zu erzählen.
Gut, fangen wir ganz von vorne an. Wenn ich das hier richtig lese, sind Sie in der Tschechoslowakei geboren?
Ja, das ist korrekt.
Ich weiß sehr wenig über diese Zeit dort. Erzählen Sie uns, wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihre Kindheit? Ich habe gehört, in der Tschechoslowakei soll das Leben sehr hart gewesen sein.
Hart? Wo denken Sie hin? Ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit. Sehen Sie, mein Vater war Gutsbesitzer. Wir hatten ein wirklich großes und schönes Grundstück. Es ging uns sehr gut. Er hatte sogar 4 Knechte angestellt und einen Verwalter. Auch denen ging es gut bei uns.
Was war Ihr Vater für ein Mensch?
Er war zwar ein strenger Mensch, strenger als unsere Mutter auf jeden Fall, aber auch ein aufgeschlossener Mann. Lebhaft, beliebt, sehr gebildet. Man war gern in seiner Nähe. Er sprach sogar 4 Sprachen fließend. Wobei, zu Hause haben wir eigentlich fast nur Jiddisch gesprochen.
Apropos, Sie entstammen einer jüdischen Familie. Welche Rolle spielte der Glaube in Ihrem Alltag?
Also, wir waren schon orthodox, sind auch regelmäßig in den Tempel gegangen. Aber wir haben diesen Glauben auch stets mit unserem Alltag in Einklang gebracht. Ich hatte zum Beispiel auch viele nicht-jüdische Freunde. Das haben meine Eltern nicht so eng gesehen.
Waren Sie ein glückliches Kind?
Und wie? Unsere Mutter, wir waren immerhin 9 Geschwister, war der liebevollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und ich habe sie geliebt. Ich habe viel mit meinen Puppen gespielt. Und ich habe im Garten mein ganz eigenes kleines Gärtchen angelegt bekommen. Nur für mich. Um das musste ich mich kümmern und es pflegen. Das war toll. Und stellen Sie sich mal vor, ich war so dünn im Vergleich zu meiner älteren Schwester, dass meine Mutter mir immer noch eine Extraportion gegeben hat. Es war eine wirklich schöne Kindheit.
Das klingt in der Tat sehr harmonisch.
Das war es auch. Bis, nun, als ich 11 Jahre alt war, wurde meine Mutter sehr krank. Krebs. Nur ein halbes Jahr später verstarb sie nach einer Operation. Wir waren alle sehr traurig. Aber zusammen als Familie. Mein Vater hat mich dann in den Sommerferien zu meiner Großmutter gebracht und zu meiner älteren verheirateten Schwester. Und zu meinem Bruder, damit ich auf andere Gedanken kommen konnte. Das hat einigermaßen funktioniert. Zumindest war ich mit meiner Trauer nie allein. Und alle haben zusammengehalten.
Das klingt aber sehr gesund, wenn Sie so als Familie trauern konnten. Das ist ja eigentlich der Idealfall in so einer traurigen Situation.
Ja, das war es auch. Unser Vater hat dann 2 Jahre später wieder geheiratet.
Und was hat das mit Ihnen gemacht?
Nun, einerseits habe ich mich für ihn gefreut. Und ehrlich gesagt auch, dass sich jetzt nicht mehr meine Schwester und ich mich um den Haushalt kümmern mussten. Sie war auch eine nette Person, aber ich glaube, ich war noch nicht bereit für eine neue Frau an der Seite meines Vaters. Ich habe noch so oft und viel an meine Mutter gedacht. Da kam mir diese neue Frau irgendwie falsch an ihrer Stelle vor, wenn Sie verstehen.
Ja, das scheint zweifellos eine ganz logische Reaktion Ihrerseits zu sein. Sie waren wie alt? 13? 14?
Ja, 14. Mitten in der Pubertät. Alles um mich herum schien so seltsam. Dann hat er auch noch meine Regel eingesetzt. Zum Glück hat mich unser Hausarzt über alles aufgeklärt. Aber all diese Veränderungen, das war alles ein bisschen viel auf einmal.
Tja, das kann ich mir vorstellen.
Ich glaube nicht.
Und Frieda hat wirklich alles erzählt. Zum Beispiel von persönlichen Beziehungen.
Waren Sie ihr eigentlich nie verliebt?
Oh doch, ich war sogar verlobt mit 18. Aber schon nach einem halben Jahr wurde mein Verlobter Ludwig in ein Zwangsarbeitslager nach Rumänien geschickt. Wir hielten noch ein wenig Kontakt per Brief. Einmal sah ich ihn sogar noch, als er mal Urlaub bekam. Aber ab 1942 habe ich nichts mehr von ihm gehört. Gar nichts. Dennoch, mein Vater und ich, wir wollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Kriegsende nahe und möglich sei. Und dann würde mein Verlobter zurückkommen und wir würden endlich heiraten. Ich war so naiv.
Bis hin zu den ersten wirklichen Schwierigkeiten, in die die Familie geraten ist, wegen der politischen Situation. Es war nämlich so, Ungarn wollte gerne große Teile der Tschechoslowakei unter seine Herrschaft bringen und arbeitete dafür mit dem nationalsozialistischen Deutschland zusammen. Dieses Deutschland wiederum hatte ein Interesse daran, die Tschechoslowakei zu destabilisieren und zu zerschlagen, um die Sudetengebiete wieder an Deutschland anzuschließen und um den deutschen Machtbereich zu vergrößern. Im Zuge dieser Expansionspolitik wurde dann beim sogenannten Ersten Wiener Schiedsspruch die südliche Slowakei und die Karpatenukraine von der Tschechoslowakei abgetrennt und Ungarn zugestanden. Das waren Gebiete, die eine ungarische Bevölkerungsmehrheit hatten. Was hat das nun für Frieda und ihre Familie bedeutet? Das ist ein bisschen kompliziert. Die Familie musste ihr Anwesen über Nacht verlassen, da nur der südöstliche Teil ihrer Gegend Ungarn zugestanden wurde. Der Vater war gebürtiger Ungar, deswegen durfte er sich nun nur noch in ungarischem Gebiet aufhalten. Das war 1938. Friedas Stiefmutter erlebte in dieser Zeit eine Fehlgeburt, vielleicht als Auswirkung des Stresses, und verstarb daran. Im Frühjahr 1939 durfte die Familie dann auf ihr Gut zurückkehren, da nun das ganze Gebiet in ungarischer Hand war. Frieda war die letzte Frau auf dem Gut und hatte somit den Auftrag, den Haushalt zu führen. Aber schon 1940 heiratete der Vater eine neue Frau und Frieda war nicht nur endlich von vielen haushälterischen Pflichten erlöst, sondern sie verstand sich mit der neuen Stiefmutter auch außerordentlich gut. Es schien sich alles zu fügen. Doch da zog neues Unheil für die Familie am Horizont auf.
Haben Sie in der Zeit Antisemitismus erlebt?
Selbstverständlich. Er kam immer näher, wurde immer schamloser und offener gelebt. Es kam mir erst so absurd vor. Menschen aus meinem Dorf, mit denen ich zu Schulzeiten zusammen gespielt habe, wechselten plötzlich die Straßenseite, wenn sie mich sahen. Alle meine Brüder wurden 1940 zur Zwangsarbeit eingezogen. Und nur meinen alten Herrn haben sie verschont, weil er im Ersten Weltkrieg Militärdienst geleistet hatte. Ich vereinsamte zusehends. Wir waren wie Aussätzige in unserer eigenen Heimat. Ich ging kaum noch auf die Straße. Das Getuschel, die Ausgrenzung. Ich konnte das nur schwer ertragen. Also blieb ich auf unserem Gelände.
Hatten Sie Angst?
Ein wenig Sorge. Angst noch nicht. Das ging erst los, als sie 1941 meine Schwägerin nach Polen brachten, zur Zwangsarbeit. Sie konnte nach einem halben Jahr fliehen, aber ihre Schilderungen waren furchterregend. Ich hatte Angst, dass mich dieses Schicksal auch ereilen würde und habe deswegen die offizielle Tabaktrafik übernommen. Sie müssen wissen, der Verkauf von Tabakwaren ist durch das sogenannte Tabakmonopol staatlich reguliert. Nicht jeder kann einfach so eine Trafik eröffnen. Der Staat vergibt die Verkaufsrechte. Ich übernahm sie, um unabkömmlich zu sein. Denn irgendjemand musste ja den Tabakladen betreiben. Und das ging auch erst gut, bis es eben nicht mehr gut ging. Und dann ging der Albtraum los.
Haben Sie denn nichts gehört oder gewusst von der Judenverfolgung?
Wir wurden drangsaliert, ja, aber darüber hinaus. Ich habe einmal mit einer Freundin beobachtet, wie Juden abtransportiert wurden, die angeblich keine Ausweispapiere hatten. Die wurden in einem Viehwaggon zusammengepfercht. Es war ein schrecklicher Anblick. Aber wir hielten das für eine Ausnahme. Manchmal hörte man Schauergeschichten von Gaswagen, in denen Juden getötet wurden. Aber das kann man doch gar nicht glauben. Das klingt doch wie das größte Schauermärchen. Es war einfach nicht vorstellbar, zu was diese Deutschen imstande waren.
Und was passierte dann?
Die Deutschen. Vater! Vater!
Frieda! Was tust du denn hier?
Vater, die Deutschen! Ich kann das nicht glauben. Sie marschieren wirklich ein. Da bin ich sofort zurück zu dir gekommen.
Frieda, hier ist es nicht mehr sicher für uns. Wir sollten das Gut verlassen.
Aber Vater, das ist alles, was wir haben. All unsere Erinnerung, unser Leben. Es steckt alles in diesen Mauern.
Frieda, alles, was wir haben, ist unser Leben. Das hier ist nichts dagegen.
Ich bitte dich, Vater, lass uns bleiben und überlegen, was wir tun können. Wir dürfen nicht so einfach aufgeben.
Vielleicht hast du recht. Vielleicht lassen diese Deutschen ja irgendwie mit sich reden.
Und? Ließen Sie mit sich reden?
Was denken Sie? Natürlich nicht. Ich war keine 2 Wochen zu Hause, da kamen Sie zu uns. März 44. Sie hörten nicht zu, ließen kein Gespräch zu, ignorierten jede Bitte. Mein Vater, meine Stiefmutter und meine 2 jüngeren Brüder, wir wurden abtransportiert. Ins Ghetto, nach Vinohradiv. Dort musste ich zum ersten Mal einen Judenstern tragen.
Sind Sie dort misshandelt worden?
Seelisch ja, aber körperlich nicht, nein. Aber ich beobachtete viele Grausamkeiten. Mein Vater und viele andere Männer wurden aus dem Tempel heraus verhaftet und mehrere Wochen von der Gestapo verhört und nach versteckten Geldsummen oder Wertsachen ausgefragt. Und dann, kurz bevor wir, nur wenige Monate später, alle deportiert wurden, kam mein Vater zu mir. Zusammengeschlagen, abgemagert, gebrochen. Ich habe mich dann, so gut es ging, um ihn gekümmert. Wollte ihn wieder aufrichten. Selbst als wir mit 100 anderen zusammen in diesem Viehwaggon 3 Tage lang eingepfercht waren, habe ich ihm Mut zugesprochen. Mut, den ich selber nicht mehr hatte. Aber ich wollte nicht, dass er aufgibt. Redete ihm gut zu. Sagte, dass ich für uns beide arbeiten würde und ihm deswegen nichts passieren könne.
Aussteigen, Hopper. Die Fahrt ist zu Ende. Du darüber, du hier, du auch hier, du auch, du darüber.
Oh nein, sie sortieren hier die Leute. Halt dich ganz doll an mir fest. Ich zieh dich mit auf meine Seite.
Herr Hitler, Dr. Mengele, soll ihn ausrichten, dass Sie in der Krankenstation gebraucht werden.
Sagen Sie, ich komme gleich. Ich muss hier noch die Juden sortieren.
Jawohl, Dr. Mengele. Heil Hitler.
So, du da drüben, du kommst hier lang.
Nein, nein, das ist mein Vater. Ich arbeite für ihn mit. Lassen Sie ihn bei mir.
Halt die Schnauze. Du hier lang, der alte Mann da drüben.
Nein, Vater!
Los jetzt!
Nein, nein!
Mengele. Dr. Mengele. Der Todesengel von Auschwitz.
Genau der. Das war Auschwitz. Es kommt mir immer noch unwirklich vor. Es war der blanke Horror. Wir Mädchen mussten uns nackt ausziehen und wurden von den SS-Männern untersucht. Es war fürchterlich. Dann rasierten sie uns die Köpfe und steckten uns zusammen in eine Baracke im sogenannten Zigeunerlager C. Ich habe dort die grausamsten Dinge erlebt und beobachtet. Ich wurde von einem Kapo zusammengeschlagen, weil ich nicht schnell genug zum Appell erschien. Wir hatten nie genug Wasser zu trinken. Ein SS-Mann verging sich an mehreren Frauen, sagte, sie sollen zu ihm kommen, wenn sie sich nicht wohlfühlten. Ich habe relativ gut durchhalten können, dieses ewige Strammstehen, die Schläge der Kapos, die Hungerkost. Aber ich habe viele zusammenbrechen sehen, verhungern oder wie sie zu Tode geschlagen wurden. Eine SS-Frau, die alle nur Hundekopf nannten, hatte eine Schwangere von der Latrine in die Jauchegrube gestoßen. Es war nichts Menschliches mehr in diesen Leuten. Sie behandelten uns wie Abfall. Nein, noch schlimmer.
Konnten Sie irgendwie Kontakt zu Ihrer Familie, Ihrem Vater aufnehmen, Ihrer Stiefmutter, Ihren Brüdern?
Nein. Ich hörte sehr bald davon, dass sie alle vergast worden seien. Mitgefangene erzählten es mir. Spätestens ab da habe ich jede Hoffnung aufgegeben, selber lebend aus dem Lager zu kommen. Ich habe ab da jeden Lebensmut verloren und nur noch stumpf von Tag zu Tag gelebt und die mir befohlenen Aufgaben einfach abgearbeitet. Wir wurden zu grässlichen Aufgaben gezwungen. Ich musste mit 3 anderen Häftlingen zusammen in einer Decke die Kranken und Schwachen zu einem Gebäude schleifen, in dem sie angeblich behandelt werden sollten. Wir mussten die kranken Häftlinge auf dem Gras vor dem Gebäude liegen lassen. Aber wir haben alle gerochen, was in diesem Gebäude wirklich geschah. Es war das Krematorium. Das war mehr als offensichtlich. Somit habe ich also dabei geholfen, andere Juden zu töten. Dafür fühle ich mich bis heute schuldig, auch wenn ich weiß, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich sehe sie manchmal noch nachts in meinen Träumen dort liegen. Ich werde den Anblick niemals vergessen.
Brauchen Sie eine Pause?
Danke, es geht. Ich werde das lieber alles zusammen so schnell wie möglich los.
Was für körperliche Misshandlungen können Sie aus dieser Zeit noch schildern, Frau Salamon?
Ich wurde ständig auf den Kopf geschlagen. Mit Stöcken, mit Knüppeln, immer auf den Kopf. Einmal war ich danach sogar für kurze Zeit bewusstlos.
Mhm, verstehe. Wie ging es für Sie weiter in Auschwitz?
Ich wurde im Oktober 1944 verlegt, ins Außenlager Gleiwitz. Dort habe ich auch meine Nummer tätowiert bekommen. Hier, am linken Unterarm.
A, 2, 5, 4.
88, das war ich. A, 25, 4, 88. Die Nazis haben wirklich alles getan, um uns zu entmenschlichen. Aber trotzdem war Gleiwitz Glück im Unglück. Denn dort erging es uns wesentlich besser. Wir waren 72 Häftlingsfrauen. Wir haben Verpflegung bekommen. Wir wurden von den SS-Leuten nicht geschlagen und konnten uns sogar waschen. Ein Luxus. Ich arbeitete 12 Stunden in einer chemischen Fabrik, was meine Haare bleichte. Und mit Dämpfen, die für mehrere Ohnmachtsanfälle sorgten. Aber dennoch, Gleiwitz hat mich wieder ein wenig hoffen lassen, das doch alles irgendwie zu überstehen.
Haben Sie je darüber nachgedacht, zu fliehen?
Immer wieder. Aber es war einfach nicht möglich. Dieses Lager war einfach zu gut bewacht. Anfang Januar 1945 wurden wir dann auf einen Todesmarsch geschickt. Die Russen rückten nämlich nach Auschwitz vor und deswegen wurde das Lager geräumt. Jeder, der auf diesem Marsch zurückblieb oder versuchte abzuhauen, wurde sofort erschossen. Nach 2 Tagen wurden wir auf einen offenen Viehwaggon gepackt und für 10 Tage ohne Wasser oder Proviant Richtung Westen verfrachtet. Viele haben es nicht überlebt. In der Tschechoslowakei versuchten die Leute, uns Brot in den Waggon zu werfen, wurden aber durch Schüsse der Soldaten vertrieben. Und dann kamen wir ins Lager nach Ravensbrück. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber das war noch schlimmer als Auschwitz.
Inwiefern?
Die Baracken dort waren völlig überfüllt. Alles war verlaust, die Leichen stapelten sich. Regen und Schnee kamen einfach durch das Dach. Ich kam nach 2 oder 3 Wochen ins Arbeitslager Röbel, wo ich Bombenkrater füllen musste. Immer in Gefahr, dass man beim nächsten Flugangriff weggebombt wird. Ende April 1945 wurden wir schon wieder in unbekannte Richtung weitergeschickt, weil auch Ravensbrück evakuiert wurde. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt noch Kraft hernahm. Der Hunger war so groß, dass ich ein Stück rohes Fleisch aus einem toten Pferd riss und aß. Ich brauchte Nahrung. Aber dieser Marsch, er bot mir und ein paar anderen Mädchen eine einmalige Chance. Als wir unbeobachtet waren, nach 3 Tagen, seilten wir uns ab und fanden einen Schweinestall, in dem wir uns verstecken konnten. Angespannt lauschten wir, jederzeit nach draußen, stets bereit, den Atem anzuhalten und uns zu verstecken. Nach einigen Tagen, mitten in der Nacht, geschah es dann.
Hallo? Ist da jemand? Komm mit erhobenen Händen raus!
Bitte, tut uns nichts! Wir sind geflohen aus dem Lager. Wir sind nur ein paar jüdische Mädchen.
Kommt raus!
Ja, kommt. Wir müssen uns ergeben.
Ihr seid jetzt in Sicherheit. Der Krieg ist vorbei. Hitler ist tot. Die Deutschen haben kapituliert.
Das kann ich nicht glauben.
Aber es ist wahr. Es ist vorbei.
Sie haben es nicht mehr für möglich gehalten.
Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte auch nicht in ein Krankenhaus, weil ich Angst hatte, dass man mir dort dann doch etwas antun würde. Ich traute dem Frieden nicht. Wie auch. Ich habe in die tiefsten menschlichen Abgründe geblickt. Aber ich habe überlebt. Ich habe die Nazis überlebt.
An 2 Tagen, mit ein paar Tagen Pause dazwischen, schildert Frieda den Ärzten en Detail ihre Geschichte. Auch wie es nach der Befreiung für sie weiterging. Sie kehrte erst zurück in ihre Heimat, aber da war niemand mehr, den sie kannte oder der auf sie gewartet hätte. Deswegen ging sie nach Rumänien, wo sie ihre beiden Brüder traf, die dorthin deportiert worden waren und die sich dort mittlerweile ein Leben mit eigenen Familien aufgebaut hatten. Es war ein herzliches Wiedersehen und ihre Brüder baten sie, bei ihnen zu bleiben. Aber das fühlte sich nicht richtig an. Frieda kam sich wie ein Eindringling vor. Dort konnte sie nicht bleiben. Und in ihr wuchs ein Plan, oder vielmehr, in ihr brannte ein Wunsch. Denn sie wollte Rache. Rache an den Nazis, Rache an den Deutschen. Deswegen kehrte sie im Spätsommer 1945 nach Deutschland zurück.
Aber es war einfach nicht möglich, SS-Männer ausfindig zu machen. Egal, wen ich fragte. Die Leute wussten es angeblich nicht oder es war ihnen sogar egal. Dieses Land war gerade ein halbes Jahr befreit und wollte schon alles vergessen. Ich war nicht nur wütend, ich war auch niedergeschlagen. Ich würde niemals diesen Rachedurst stillen können. Und da traf ich ihn. Ludwig. Mein Ludwig. Er war auch 3 Jahre im Lager. Ich habe mich mit ihm über die Zeit austauschen können. Und doch war etwas anders. Ihn hat die Zeit im Lager nicht so gebrochen wie mich. Ludwig war trotz allem ein gütiger, lieber Mensch geblieben. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Aber ich war glücklich, ihn an meiner Seite zu haben. Immer besänftigte er mich. Ludwig hatte eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Und so heirateten wir 1946. Es war eine wirklich glückliche Ehe. Und als im Oktober 46 unsere Tochter zur Welt kam, heirateten wir in Heidenheim auch standesamtlich. Und ich wurde zu seiner Frau, zu Frau Salamon. Aber ich muss sagen, ich habe es so gut wie möglich vermieden, mit den Deutschen zu sprechen. Mir grauste vor ihnen. Vielleicht war Deutschland einfach kein guter Ort für mich.
Für Frieda und ihre Familie bot sich dann auch alsbald die Chance, etwas zu verändern. Denn durch Verwandte bekamen sie die Möglichkeit, auszuwandern, in die USA, nach Kalifornien. Es klang wie ein Traum und vor allem wie eine Möglichkeit, die man unbedingt ergreifen muss. 1949 war es dann soweit. Die Salamons kehrten Deutschland den Rücken. Ab jetzt wurde Los Angeles zu ihrer Heimat.
Wie war es herzukommen? Konnten Sie alles hinter sich lassen?
Leider nein. Es fing schon beim Beruflichen an. Mein Mann war in Deutschland Lehrer. Wir haben gut gelebt. Aber in Kalifornien war kein Bedarf für einen deutschsprachigen jüdischen Lehrer. So fing er in einer Fabrik als Tischler an, damit wir überhaupt irgendwelches Geld verdienen. Ich habe währenddessen unserer Hauswirtin das Essen gekocht. Das hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt.
The American Dream?
Für mich leider nicht. Es war nicht schlimm, klar, aber ich war schon sehr enttäuscht. Mein Mann, ein Akademiker, musste hier plötzlich einer einfachen Arbeit nachgehen. Wenn ich daran zurückdachte, was ich alles verloren hatte, in was für Verhältnissen ich aufgewachsen war und was ich nun hatte, es war deprimierend. 1950 hatte ich eine Fehlgeburt, vielleicht der Stress. Dann in den folgenden Jahren brachte ich noch einen Sohn und noch eine Tochter zur Welt. Das war schön, aber es füllte mich nicht aus. Ich habe immer wieder versucht, wieder zu arbeiten, aber es wollte mir nicht gelingen. Mein Körper spielte da nicht mit.
Erzählen Sie uns von Ihren gesundheitlichen Einschränkungen.
Ich hatte Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und massive Schlafstörungen. Wenn ich nicht niedergeschlagen war und ewig geweint habe, wurde ich manchmal von Wutanfällen überwältigt, die ich leider an meiner Familie ausgelassen habe und die sie stoisch ertragen haben. Manchmal dachte ich sogar darüber nach, mir das Leben zu nehmen. Einmal habe ich meinem Mann anvertraut, dass es wohl das Beste wäre, wenn ich mit meinem Auto einfach von der Brücke fahren würde. Daraufhin hat er mich dazu gedrängt, dass ich besser erst einmal nicht mehr Auto fahren sollte. Er war wirklich ein guter Mann. Er hat immer versucht, mich abzulenken.
Sie sprechen von ihm in der Vergangenheitsform.
1966 starb er völlig überraschend an einem Herzinfarkt. Der Arzt wollte es mir zunächst gar nicht sagen und hat mir erst sehr starke Beruhigungsspritzen verabreicht. Ludwigs Tod traf mich mit absoluter Härte. Ich sah nun wirklich keinen Sinn mehr im Leben. Das Schicksal hatte mir schon wieder einen Kinnhaken verpasst. Mein Lebenswille war so erloschen, dass meine Kinder mich sogar füttern mussten.
Wie fanden Sie dort wieder raus?
Mein Mann und ich hatten in der Zwischenzeit ein kleines Altenheim gegründet, in dem nur ein paar Dutzend Menschen Platz finden. Aber es warf genug zum Leben ab. Ich konnte dort zwar nicht arbeiten, aber ich musste alles, was dort passierte, koordinieren. Das half. Ich bekam im selben Jahr meine Gebärmutter entfernt und von da an Hormonspritzen, da bei mir Hitzewallungen auftraten. 1967 bin ich nach Israel gereist, um dort mit Verwandten meines Mannes zu sprechen. Die waren sehr fürsorglich, haben sich rührend um mich gekümmert. Ich musste zu Beginn ein paar Mal schlucken, da sie alle Deutsch sprachen, was sofort wieder die schlimmsten Erinnerungen in mir weckte. Aber ich wusste ja, dass es deutsche Juden waren. Mich machte nur einfach der Klang der Sprache sofort nervös.
Und jetzt sind Sie hier.
Ja, und jetzt bin ich hier. Ich wohne mit meinen zwei jüngsten Kindern zusammen in einer Mietswohnung. Es geht uns gut, das Geld reicht aus. Aber ich bin sehr, sehr müde.
Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah.
Fridas Untersuchung in der Hacker Clinic war im Jahre 1969. Da war Frieda Salamon schon seit 9 Jahren mit den deutschen Wiedergutmachungsbehörden im, freundlich formuliert, Austausch. Schon 1960 hatte sie ihren ersten Antrag auf Wiedergutmachung für einen sogenannten Schaden an Freiheit gestellt, als Entschädigung für ihre Zeit in den Ghettos und Lagern. Für den Antrag hat sie zwar alle Fristen eingehalten, aber das reicht dem Landesamt noch nicht. In dem Bescheid vom 13.06.1960 antworten sie Frieda:
Was sie an Zeugenerklärungen eingereicht hat, ist ungenügend, weil diese Aussagen so wenig aufschlussreich sind, dass sie kein Beweis für die behaupteten Schäden sein können. Ein Schaden an Freiheit konnte deshalb nicht festgestellt werden. Somit musste dem Antrag der Erfolg versagt bleiben. Der Antrag wird zurückgewiesen. Die Entscheidung ergeht kostenfrei. Gebühren und Auslagen werden nicht erstattet.
Frieda bzw. ihre Anwälte haben 6 Monate Zeit, gegen diese Entscheidung Einspruch zu erheben. Und anscheinend brauchen sie diese auch, denn der Erlass erging am 13. Juni 1960 und der Einspruch von Friedas Anwälten ging laut Stempel am Nachtbriefschalter des Justizgebäudes Stuttgart am 13. Dezember 1960 ein. In ihrer Klage schreiben Friedas Anwälte:
Das beklagte Land wird kostenpflichtig verurteilt, an die Klägerin als Entschädigung für Schaden an Freiheit eine Kapitalentschädigung in Höhe von 1.950 D-Mark zu bezahlen.
Die Anwälte beklagen dann noch, dass die Behörde einfach Beweise ignorieren würde, die Frieda in ihrem Antrag vorgelegt hat. Aber das Landesamt bleibt hart. Ihnen reicht die Beweisführung nicht. Am 27. Februar, 2 Monate nach Klageeingang, landet dann folgende Notiz in Frieda Salamons Akte.
Betrifft Entschädigungssache Frieda Salamon. Die Klägerin hat als ihre Tätowierungsnummer von Auschwitz A25488 angegeben. Auf Anfrage hat der ISD am 20.02.1961 mitgeteilt, die angegebene Häftlingsnummer erscheint nicht in den hier vorliegenden Unterlagen der weiblichen Häftlinge des KL Auschwitz. Wir bemerken jedoch, dass diese Unterlagen nicht vollständig in unseren Besitz gelangt sind. Ferner teilen wir noch mit, dass die Häftlingsnummern der Serie A im April 1944 ausgegeben wurden.
Der ISD, der hier erwähnt wurde, war übrigens der 1948 von den Alliierten gegründete Internationale Suchdienst. Eine Institution, die bis heute, mittlerweile unter dem Namen Arolsen Archives, darum bemüht war und ist, die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Schicksale der Opfer zu dokumentieren. Aber weiter in der Entschädigungssache. Als Frieda ein paar Monate später noch die Beglaubigung des deutschen Generalkonsuls in Los Angeles bezüglich ihrer Tätowierung nachreicht, ist man bei der Landesbehörde um eine schnelle Klärung bemüht. Am 18. September schreibt das Amt in einer Stellungnahme:
Die Antragstellerin hat die Auschwitz-Tätowierung A25488 vorgewiesen. Dies kann als genügender Beweis für den Aufenthalt in Sevlush und Auschwitz, Gleiwitz, Ravensbrück und Röbel angesehen werden. Auch hier vorausgesetzt, dass die noch ausstehende eigene Schilderung des Verfolgungsweges keine Widersprüche ergibt.
Wie unsensibel, wie demütigend, dass man sich das erlittene Leid auch noch so attestieren lassen muss, bevor die Behörden handeln. Die Frage ist ja, hätte man ihr ohne die Tätowierung geglaubt? Als Entschädigungssumme werden 1.800 D-Mark empfohlen. Und das ist auch die Summe, auf die man sich dann kurz danach in einem Vergleich einigt. Das war die Entschädigung für den Freiheitsentzug. Die wirkliche Odyssee sollte aber dann erst losgehen. Frieda Salamon hatte einen neuen Anwalt, Frank Ulrich aus Berlin. Und der wollte vom Amt Entschädigung für Frieda, wie es heißt, wegen Schadens an Körper oder Gesundheit. Er forderte die Bewilligung von Heilverfahren, einer Rente und einer Kapitalentschädigung. Am 5. Februar antwortet das Landesamt für Wiedergutmachung dem Anwalt mit einem Bescheid. In diesem steht zwar:
Die Antragstellerin hat gegen das Land Baden-Württemberg Anspruch auf Heilverfahren und Kapitalentschädigung in Höhe von 1440 D-Mark.
Aber
im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
Und die Begründung dazu hat es in sich. Wir erfahren, dass der Erstantrag dazu zwar schon 1950 gestellt wurde, aber erst 1966 genauer erläutert wurde, welche langfristigen gesundheitlichen Leiden Frieda durch die Verfolgung davongetragen habe. Das Landesamt für Wiedergutmachung hat daraufhin nicht nur zahlreiche ältere Atteste von behandelnden Ärzten aus Deutschland und den USA besorgt, sondern auch noch mehrere Untersuchungen von Frieda in Los Angeles angewiesen. So hatte sie nur innerhalb eines halben Jahres 3 ausführliche Untersuchungen in L.A., und zwar eine internistische, eine nervenfachärztliche und eine neurologische. Die Ergebnisse dieser ausführlichen Tests wurden dann in Deutschland noch von 2 Fachärzten zusammengeführt und ausgewertet, um zu einem abschließenden Urteil in der Entschädigungssache Frieda Salamon zu kommen. Und da sind die deutschen Fachärzte nicht zimperlich.
Dr. Jusek bezeichnete alle auf internistischem Gebiet festgestellten Leiden als nicht verfolgungsbedingt.
Doch damit nicht genug. Professor Schlomka, Facharzt für Innere Medizin, lässt kaum ein gutes Haar an Friedas Krankheitsgeschichte, weil sie ihm zu inkohärent ist. Er ist dagegen, Frieda eine Entschädigung für ein Geschwürleiden zuzusprechen, weil
die Antragstellerin in Bezug auf dieses Leiden verschiedene, sich widersprechende Versionen über Zeitpunkt, Art und Umfang der Beschwerden machte und andererseits aus den Unterlagen des Krankenhauses Heidenheim, wo sich die Antragstellerin im Oktober 1946 wegen einer Entbindung befand, nicht ein Wort über angebliche Magenschmerzen oder gar Magengeschwüre erwähnt ist. Wenn die Antragstellerin damals schon seit mehreren Jahren am Magen krank gewesen wäre, wie sie heute behauptet, hätte sie dies bestimmt in Heidenheim angegeben. Aber selbst 1950, bei einem Aufenthalt im Cedars of Lebanon Hospital, hat sie davon auch nichts erwähnt. Professor Dr. Schlomka hielt demnach auch nur eine Mitverursachung durch die Verfolgung nicht für wahrscheinlich.
Und so geht das seitenlang weiter. Wann immer sie nichts gesagt hat, ist das ein Beweis dafür, dass es ja nicht so schlimm gewesen sein kann. Und wenn sie was gesagt hat, dann zu spät oder es widersprach einer früheren Aussage. Friedas komplette Krankengeschichte wird bis ins kleinste Detail seziert und jede minimalste Ungereimtheit zur Diskussion gebracht. Mit geradezu detektivischem Eifer versuchen die deutschen Gutachter Zusammenhänge zu erkennen. Und man wird den Eindruck nicht los, dass es vor allem darum geht, Frieda Salamon nicht entschädigen zu müssen. Aus welchem Grund auch immer. Und wie so oft lohnt es sich, beim Lesen der alten Akten genau hinzuschauen. Laut offizieller Quellen der Klinik für Innere Medizin Cottbus, an der Professor Dr. Schlomka bis 1951 die Aufsicht hatte, war er überzeugter Nationalsozialist. Sicher nicht unbedingt der beste Kronzeuge, um die Krankheitsgeschichte einer von den Nazis verfolgten Jüdin zu bewerten. Und damit sind wir an dem Punkt der Geschichte, an dem wir begonnen haben. Schon kurz nach der Ablehnung durch das Landesamt für Wiedergutmachung geht Frieda in die Hacker-Klinik in L.A., um ein ordentliches Gutachten über ihren Zustand und ihre Geschichte erstellen zu lassen. Und das lässt dann auch kein gutes Haar an den Einschätzungen von Schlomka und Co. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Frieda eine Entschädigung zusteht, die auf eine 40-prozentige Minderung der Erwerbsfähigkeit zurückgeht. Das ist ziemlich hoch. Das vorige Gutachten hat ihr noch höchstens 20% zugesprochen. Und da wird auch das Amt nervös und begründet seine Ablehnung dieser Summe wie folgt.
Zur MDE-Bewertung weisen wir darauf hin, dass ein Erwerbsminderungsgrad von 40% nach Ansicht der maßgebenden deutschen Universitätsgutachter bereits eine intensive stationäre Beobachtung und Behandlung erforderlich machen würde. Diese Auffassung ist aus zahlreichen Universitätsgutachten gerichtsbekannt. Wir meinen daher, dass die MDE-Bemessung durch die Hacker-Klinik auf jeden Fall zu hoch gegriffen ist.
Souverän klingt anders. Das Landesamt jedenfalls ordnet nun wieder ein neues Gutachten an. Und das ist gar nicht so einfach, denn man muss erst mal jemanden finden, der Zeit dafür hat.
Beschluss in Sachen Frieda Salamon gegen das Land Baden-Württemberg. Von Professor Dr. Wenzlaw Göttingen soll ein Obergutachten darüber eingeholt werden, erstens, welche Gesundheitsschäden auf psychischem Gebiet bei der Klägerin vorliegen oder vorgelegen haben. Zweitens, ob sie nach ärztlich-wissenschaftlicher Erfahrung wahrscheinlich durch Gewaltmaßnahmen a. erstmalig entstanden sind, b. wesentlich mitverursacht sind, c. richtunggebend verschlimmert sind, d. vorübergehend verschlimmert sind. Drittens, wie hoch die dadurch eingetretene Minderung der Erwerbsfähigkeit prozentual zu bemessen ist.
Aber im Amt hat niemand mit Professor Dr. Wenzlaws Antwort gerechnet.
Ich muss die Akten in der Entschädigungssache leider mit dem Bemerken zurückreichen, dass ich wegen einer großen Zahl noch unerledigter Gutachtenaufträge und ferner wegen umfangreicher ärztlicher und organisatorischer Aufgaben als Direktor des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Göttingen eine Erstattung innerhalb einer vertretbaren Frist nicht zusichern kann.
In Professor Dr. Dr. Häfner von der Sozialpsychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg findet sich dann schließlich jemand, der das erfragte Obergutachten erstellt. Am 27.10.1970 schreibt Häfner sein 90-seitiges Gutachten. Und er versucht wirklich, alle Umstände zu berücksichtigen und nachzuvollziehen, wie seine Kollegen zu ihren jeweiligen Urteilen gekommen sind. Das Ergebnis? Eine wiederum eigene Diagnose. Die Frauen in zu dieser Zeit männlich geprägter Medizin, willkommen in den 60ern, viel zu oft über sich ergehen lassen mussten. Eine hysterische Neurose. Er endet jedenfalls damit, dass er viele ihrer Leiden zwar für wahrscheinliche Verfolgungsschäden hält, aber dass das mangels Beweisen ein Gericht entscheiden müsse. Als Kompromiss schlägt er außerdem eine 30-prozentige Minderung der Erwerbsfähigkeit vor. Genau in der Mitte der beiden vorherigen Forderungen. Und dem Amt wird klar, etwas muss geschehen. Frieda Salamon muss entschädigt werden. Und so kommt es nach einem letzten Hin und Her zwischen Amt und Anwalt am 14. Mai 1971 zu folgendem Schriftstück.
Die Parteien schließen zur Beilegung des Rechtsstreits den aus dem Schriftsatz des beklagten Landes ersichtlichen Vergleich.
Es ist geschafft. Das Landesamt für Wiedergutmachung einigt sich mit Frieda Salamon auf einen Vergleich. Sie bekommt Anfang der 70er noch eine Entschädigung, einen Teil ihrer Anwaltskosten erstattet und eine Rente, rückwirkend und bis an ihr Lebensende. Über 20 Jahre musste sie dafür kämpfen, sich gegen Widerstände durchsetzen und viele Bewertungen über sich ergehen lassen. Und das nach ihrer Geschichte, nachdem sie schon in jungen Jahren so viel überlebt hat und erleiden musste. Es ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die Behörde. Aber hier bemerkt man immerhin, wie sich die Landesanstalt im Laufe der Zeit zu einer zugewandteren Entschädigungspolitik, die sich ihrer Verantwortung stellt, transformierte. Viel zu spät, aber immerhin. Es ist klar, keine Behörde kann das Geschehene wieder gut machen. Aber sie sollte es immer so gut wie möglich versuchen. Bis zum nächsten Mal bei den Sprechenden Akten. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bokelberg. Redaktion Christian Küker. Casting und Dialogregie Sven Sommer. Projektassistenz Sabrina Mohr. Aufnahme, Sounddesign und Mischung Michael Viol. Titelmusik Falk Andreas. Erzählerin Ulrike Kapfer. In den Hauptrollen Bernhard Schütz als Professor Hacker, Kathleen Gavlich als Frieda Salamon und Omid Paul Eftekhari als Dr. Hoppe. In den weiteren Rollen Christian Gaul, Felix Göser, Michael Viol, Nadine Nollau, Richard Barenberg, Robert Frank, Steffen Shorty Scheumann und Thomas Arnold. Grundlage für das Drehbuch bildete die Entschädigungsakte von Frieda Salamon, die in der Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg des Landesarchivs Baden-Württemberg verwahrt wird. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Dialogszenen konnten aus den Akten rekonstruiert werden, andere könnten sich so oder so ähnlich zugetragen haben.